Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei. Ja, die meisten von euch werden es bestimmt direkt erkannt haben. Das ist die Sachliche Romanze von Erich Kästner. Eins der berühmtesten Gedichte der neuen Sachlichkeit und eins der treffendsten Gedichte darüber, wie eine Liebe zu Ende gehen kann. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Nachts im Buchladen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute zum 120. Geburtstag von eben Erich Kästner über sein Werk, über das, was er hinterlassen hat und darüber, wie aktuell das Werk heute noch ist. Ich spreche mit jemandem, der sich wirklich gut damit auskennt. Das ist Jens Boyer, der Leiter der Stadtbücherei in Hamm. Schönen guten Tag. Ja, wird denn Kästner heute noch gelesen und ausgeliehen?
Auf jeden Fall. Ich habe gestern noch einmal geschaut bei uns im Bestand in der Stadtbücherei und da sind eine ganze Reihe seiner Werke ausgeliehen und derzeit also sozusagen auch nicht verfügbar bei uns. Also das spricht schon für eine ganz starke Nachfrage.
Sind das die Kinderbücher oder was kann man gerade nicht kriegen?
Beides eigentlich. Also ich hatte mal geschaut nach seinen Romanen, zum Beispiel Der Fabian ist nicht verfügbar, dann die Neuausgabe des Romans, Der Gang vor die Hunde auch nicht verfügbar, ausgeliehen. Und bei den Kinderbüchern ist es ganz ähnlich. Also die Klassiker Emil und die Detektive, das fliegende Klassenzimmer, sieht es eigentlich ganz ähnlich aus.
Aber finde ich ganz, ganz interessant. Wir haben uns heute vorgenommen, wir unterhalten uns über Erich Kästner und du hast ein paar Lieblinge von Erich Kästner mitgebracht. Das sind eben nicht die Kinderbücher und das, obwohl ich glaube, die meisten gefragt nach Erich Kästner würden nämlich eben sagen, Emil und die Detektive und das fliegende Klassenzimmer. Also ich hätte jetzt immer gedacht, dass die meisten Erich Kästner als Kinderbuchautor wahrnehmen.
Ich glaube, das ist auch nach wie vor so. Hat sich wahrscheinlich auch nie ganz geändert. Liegt vielleicht ein Stück weit daran, dass er eben auf dem Wege auch so bekannt geworden ist und auch in sehr kurzer Zeit, ja Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, mit ganz wenigen Titeln ja auch, dazu sehr früh, sehr schnell in Ruhm gekommen ist. Und das hat, glaube ich, dann auch zeitlebens bei ihm und auch danach immer weitergetragen. Und da hat sicherlich auch zu beigetragen, die vielfältigen Verfilmungen zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Epochen, dann die Illustrationen der Kinderbücher Walter von Trier. Ich glaube, das haben viele schon mal gesehen, einfach auch, so diese ganze charakteristische Darstellung der einzelnen Figuren. Und das, glaube ich, sorgt nach wie vor sehr stark dafür, dass die Kinderbücher immer noch bekannt sind. Das sind echte Klassiker im besten Sinne. Dass man aber trotzdem auch natürlich gerade die Gedichte kennt, dass man seine auch die politischen, gesellschaftsrelevanten Texte kennt, bis hin zu den Romanen dann auch. Aber wenn ich jetzt gefragt würde, müsste entscheiden, für was ist er bekannter, was ist den meisten eher geläufig, würde ich auch sagen, es sind wahrscheinlich nach wie vor die Kinderbücher, ja.
Aber du selbst, du hast es bei mir gerade schon angedeutet, du bist auch ein Erich Kästner Liebhaber? Also du bist über ganz andere Sachen gestolpert?
Ja, bei mir hat es klassischerweise auch angefangen mit den Kinderbüchern. Also für mich war Emil und die Detektive war so ein bisschen die Initialzündung. Einfach das zu lesen, auch da fand ich die Illustrationen toll, weil die so wirklich diese Charaktere so bildlich gemacht haben und so viel miterzählt haben ohne Worte. So hat es eigentlich angefangen und dann haben sehr geholfen natürlich die Verfilmungen, die ich auch immer toll fand, das fliegende Klassenzimmer aus den 70ern. Das hat ja auch so eine ganz eigene Sprache und hat diesen Text nochmal so neu deutlich gemacht. Und dann kam aber so in den quasi so jungen Erwachsenenjahre, kamen dann so die kürzeren Texte mit dazu. Da habe ich auch zum ersten Mal den Fabian gelesen und da ist mir selber persönlich auch so klar geworden, ja, das sind natürlich die Kinderbücher, aber da steckt auch noch viel mehr dahinter. Und dann so der Blick auf die Biografie Kästners ist ja nochmal, eröffnet dann eine völlig andere Perspektive, weil aus der ein Stück weit ja auch spricht, so diese einzelnen Etappen seines Schaffens, wie sich das entwickelt hat und warum vor allen Dingen auch.
Gehen wir nochmal erst auf die Kinderbücher. Also was ich ja immer sehr spannend finde, wenn man die liest, dann gibt es ja so einen Typ Junge, den Erich Kästner eigentlich immer beschreibt. Das ist ein lieber, strebsamer Muttersohn. Eigentlich so ein Typ, sagen wir mal, der in der Regel nicht der Anführer in der Klasse ist. Und trotzdem schafft er das ja, dass diese Typen Sympathieträger werden. Ich glaube, er schreibt ja auch immer so ein bisschen über sich selbst. Also ich glaube, er hatte eine besonders enge Beziehung zu seiner Mama. Aber was meinst du, was ist da das Geheimnis, dass diese Jungen, diese Typen wie also der Emil, der also sagt ja selbst ein Muttersöhnchen war, dass der trotzdem Held wird?
Ich glaube, das liegt sehr stark daran, weil diese Figur so authentisch ist. Gerade von dem, wenn ich mir jetzt mal den Emil vor Augen führe, dann ist er natürlich einerseits so, dass er immer er will alles seiner Mutter recht machen, er will auch letztendlich alle Regeln befolgen irgendwo. Und dann trifft er auf diese Bande in Berlin jetzt in dem Fall, in dem Roman, die so völlig anders ist als er. Und trotzdem schafft das ja auch dann sozusagen in dieser Romanhandlung, in dem Kinderbuch, da sich seinen Platz zu verschaffen, auch angenommen zu werden und auch letztendlich sich zu behaupten an der Stelle. Und das finde ich, das kommt sehr authentisch rüber in der Handlung und auch sehr klar beschrieben so in der Charakterisierung der Figuren. Ich glaube, das funktioniert dann sehr schön und das merkt man auch so in den diversen Verfilmungen dann auch, dass das immer sehr stark im Mittelpunkt steht, wie was man aus dieser Rolle macht, wie dieser Junge dann wahrgenommen wird und dass der trotzdem auf seine eigene Weise auch sich behaupten kann und vor allen Dingen auch anerkannt wird dadurch, trotzdem er vielleicht jetzt nicht dem Bild entspricht von dem jugendlichen Lausbub, vielleicht wie andere Charaktere, gerade heutzutage in Kinderbüchern, die dann eher favorisiert werden.
Ich glaube aber genau, das ist der Punkt. Also es ist ja schon wirklich auch oft verfilmt worden, der Kinderbuchstoff von Erich Kästner, zuletzt so um die Jahrtausendwende. Da gab es nochmal mehrere Filme, wo dann auch Jürgen Vogel und Merit Becker mitgespielt haben. Und die waren dann ja auch so ein bisschen in die heutige Zeit übertragen worden. Die waren dann so ein bisschen angepasst, waren so ein bisschen moderner. Aber die haben eigentlich auch gezeigt, dass ja so die Konflikte und die Typen, die da vorkommen, dass die total zeitlos sind.
Ja, das glaube ich auch, dass man also es wirklich dann auch bei den modernen Verfilmungen geschafft hat, das jetzt nicht zu sehr zu überzeichnen oder zu sehr ins Moderne zu bringen, um des Preises willen, dass dann die Figur eigentlich darunter leidet, sondern auch da standen ja so diese wesentlichen Charakterzüge wirklich nach wie vor im Mittelpunkt. Ich glaube auch, dass man sagen kann, so dass dieses Authentische eben sich nicht verbiegen müssen, sich nicht anpassen müssen an die Erwartungen von anderen und trotzdem da seinen Weg gehen können. Das steckt ja auch sehr stark in dem fliegenden Klassenzimmer letztendlich mit drin. Also einerseits den eigenen Weg finden und den dann auch konsequent beschreiten. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit zeitloser Stoff dann auch, der es dann auch wieder erlaubt, den modern zu interpretieren oder zum Beispiel in so eine moderne Filmfassung wieder reinzubringen, ohne sich jetzt zu sehr vom Original zu entfernen.
Ich selbst habe mich auch schon vor langer Zeit angefangen, mit Kästner zu beschäftigen, habe auch damals meine Magisterarbeit über den geschrieben. Aber bevor ich eigentlich über Kästner Bescheid wusste, wusste ich also Kinderbuchautor und die Bücher sind verbrannt worden. Und das hat mich eigentlich als allererstes überrascht, weil ich ihn einfach verbunden habe mit einem netten Kindergeschichten-Onkel, der schöne Geschichten geschrieben hat. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was hatten denn die Nazis eigentlich für Probleme mit dem Kästner? Und es gibt ja auch ein Kinderbuch, was sehr kriegskritisch ist, das ist die Konferenz der Tiere. Die ist aber erst nach dem Krieg entstanden. Vielleicht kannst du das nochmal einordnen, was denn eigentlich das Problem mit dem Kästner war, dass die Nazis seine Bücher verbrannt haben.
Also mir ging es ganz ähnlich, dass ich das auch quasi erst so im weiteren Verlauf entdeckt habe, dieses ganze Spektrum dahinter, auch sein persönliches Schicksal, wie sich das verhält und einordnet zu dem, quasi zu meinem Bild, was ich hatte als Kinderbuchautor, auch so eben quasi als der nette Schriftsteller, der diese schönen Bücher schreibt. Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, mit seiner eigenen Vita, als er dann Ende der 20er Jahre von Leipzig nach Berlin gegangen ist, da sehr stark angefangen hat, auch gesellschaftlich zu schreiben, für viele Zeitungen aktiv zu sein, sich auch kritisch zu äußern zu bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen, einerseits auch politischen Tendenzen, die es seinerzeit gab, und andererseits immer wieder auch sehr offen zu sein für die vielfältigen Entwicklungen, die mit der Weimarer Republik verbunden waren, die dann zu einem späteren Zeitpunkt beim aufkommenden Nationalsozialismus natürlich überhaupt nicht mehr positiv gesehen wurden, im Gegenteil. Und der an der Stelle dann in relativ kurzer Zeit auch persönlich damit in Verbindung gebracht wurde, mit seiner Haltung, die er immer wieder klar zum Ausdruck gebracht hat, und letztendlich auch mit dem, wofür er dann stand, also dem Gesellschaftsbild, was er hatte, auch die moralischen Vorstellungen, die gesellschaftlichen Vorstellungen, die er vertreten hat durch seine Kommentare und Berichte, dass die natürlich dann sehr schnell in einem Licht erschienen sind, in dem Zeitpunkt des aufkommenden Nationalsozialismus, wo dann gesagt wurde, da ist jemand, der steht genau für diese, ich nenne es jetzt mal, die Dekadenz dieser Entwicklung, dieser Verfall der Weimarer Republik. Das wurde dann sehr stark auch auf ihn persönlich projiziert. Und das war für mich dann auch so der quasi dieses Erkennen, dass er auch in sehr, sehr kurzer Zeit so massiv angefeindet wurde, bis eben an den Punkt, dass er einer derjenigen war, der namentlich genannt wurde bei den öffentlichen Bücherverbrennungen in Berlin und sozusagen auch dann wirklich symptomatisch dafür stand mit seiner Person dann auch.
Ich glaube, das wird ja auch auf den Punkt gebracht in dem Buch Fabian, die Geschichte eines Moralisten, entstanden im Jahr 1930, da waren die Nazis noch nicht an der Macht. Aber da, das erinnert auch so ein bisschen an das Berlin von Volker Kutscher, Babylon Berlin. Also das ist diese Zeit, wo auf der einen Seite die Leute viele Partys gefeiert haben, wo junge Menschen in der Großstadt waren, akademische Berufe hatten. Die haben sich geliebt, die haben sich entliebt, die haben ja Herzensbrüche gehabt, Abtreibungen wurden vorgenommen. Darum geht es auch in Fabian. Und da beschreibt er zum Beispiel an einer Stelle, wie er einen Nazi und einen Kommunisten auffischt und mit im Taxi nimmt. Die haben sich gekloppt. Und im Prinzip ist sein Fazit so, die spinnen doch beide. Das sind ja beides völlige Krawallmacher.
Also es ist insofern gerade an diesen Stellen in dem Buch, wo ja sehr deutlich wird, wie ein Stück weit objektiv er auch diese Entwicklung betrachtet, dass er da jetzt im Zweifelsfall auch keine unmittelbare Position bezieht, weder für die eine noch für die andere Seite, und trotzdem sehr deutlich und auch sprachlich sehr, sehr prägnant zum Ausdruck bringt, was er davon hält und quasi aus, dass die Hauptfigur den Fabian auch ausdrücken lässt. Und man natürlich sehr deutlich man daraus herauslesen kann, auch die Kritik in beide Richtungen, in dem Fall dann auch dann sehr stark an den rechtsgerichteten Charakteren, auch die Perspektive seiner Freunde, die früher dann im Stahlhelm aktiv waren und wirklich dann ja so deutschnational waren, auch das wird ja sehr, sehr deutlich, was er davon im Kern eigentlich hält und damit auch letztendlich nicht hinterm Berg hält. Und das hat natürlich dann auch, denke ich, dazu geführt, dass er sehr schnell so massive Probleme bekommen hat, dann dass er Berufsverbot bekommen hat, dass eben seine Schriften verbrannt worden sind und er sozusagen auch dann wirklich dann so persönlich mit in Verbindung gebracht worden ist mit diesen Tendenzen, die eben dann nicht mehr genehm waren, nicht mehr gern ja auch gesehen wurden, ja.
Du hast einen Stapel Bücher von Erich Kästner mitgebracht. Eins davon ist Der Gang vor die Hunde. Das ist erst, ich glaube, vor 3 Jahren veröffentlicht worden. Das ist ja auch im Prinzip die Geschichte von Fabian, bloß ein bisschen abgeändert, ne? Beziehungsweise es ist die Urfassung.
Ja, es ist die Urfassung in der Tat. Also insofern kein gänzlich neues Buch, sondern eigentlich nur eine nochmals redigierte Fassung des ursprünglichen Textes Fabian und nochmals redigiert insofern, weil ja die bis dato vorliegende Fassung des Fabian auch schon redigiert war. Sie war teilweise gekürzt, sie war auf Druck des Lektors nochmal geändert worden, schon vor dem eigentlichen Ersterscheinungsdatum, dass also schon im Gespräch mit Erich Kästner dann der Lektor darauf hingewirkt hat, du musst da bestimmte Passagen einfach ändern, weil das kann man so nicht schreiben zu der damaligen Zeit. Und er hat das dann auch gemacht. Und diese Änderungen, die Erich Kästner ursprünglich gar nicht gewollt hat, die sind dann mit dieser neuerlichen Auflage, mit diesem veränderten Text 2018 überhaupt erst wieder in die Urfassung zurückgebracht worden, wenn man so will, was dann in Teilen zu recht deutlichen Änderungen am Text geführt hat. Das ist ein ganzes Kapitel zum Beispiel komplett weggefallen. Was vorher drin war, ist dann in abgeänderter Form eben in der Urfassung wieder erschienen. Das sorgt natürlich dafür, dass der Inhalt in Teilen ein ganz anderer geworden ist, aber er ist natürlich letztendlich genau der Text und der Inhalt, der ursprünglich gedacht war, so wie er hätte sein sollen.
Ist das denn, wenn man das heute liest, noch kritischer als die Variante, die damals rausgekommen ist?
Also ich würde sagen, aus heutiger Perspektive wahrscheinlich eher nicht. Da würde man eher sagen, das ist eigentlich ein sehr, sehr zeitgenössisches Bild der damaligen Verhältnisse. Also man ist, glaube ich, heutzutage dann eher sehr viel näher an dem Original dran und sagt, ja, das ist gut geschrieben, das ist authentisch, das trifft auch den Ton der Zeit. Zum damaligen Zeitpunkt war das sicherlich, wenn man so die Schilderungen, wenn man denen glauben kann, war das praktisch so weitreichend und auch so authentisch und direkt eben, dass man zumindest aus Sicht des Verlages es niemandem zumuten wollte und auch gedacht hat, das kauft niemand, das geht viel zu weit. Bis hin an den Punkt, dass man praktisch schon Selbstzensur geübt hat und gesagt hat, das wollen und können wir nicht veröffentlichen in der Form. Und insofern war Erich Kästner mit dem Text sicherlich seiner Zeit deutlich voraus. Er war auch, glaube ich, voraus in dem Sinne in der Schärfe und in der Direktheit seiner Beobachtungen. Und insofern wird ihm jetzt eigentlich erst spät praktisch die Bedeutung zuteil, die er immer schon gehabt hat oder die hätte haben müssen mit dem Text. Und insofern ist das eigentlich im besten Sinne ein sehr aktueller Text und eine sehr, glaube ich, auch eine sehr gute Bereicherung der Literatur zu der damaligen Zeit. Nochmal, gerade wenn man sich dann die historische Entwicklung des Textes anschaut, die nochmal eine ganz eigene Perspektive zulässt, warum eigentlich diese Änderungen gemacht worden sind ursprünglich und dass es jetzt zum Glück dieser ursprüngliche Text dann vorliegt, glaube ich, tut dem Original letztendlich auch einen späten, sehr guten Dienst.
Ich glaube, man kann die Empfehlung an beide Bücher aussprechen. Fabian, die Geschichte eines Moralisten, oder Erich Kästner, Der Gang vor die Hunde, quasi die Urfassung. Ich finde, es sind beides total tolle Bücher und gerade wenn man jetzt diese Zeit sich anguckt, die so viele Parallelen hat zu der Weimarer Republik und zu den 20er, 30er Jahren, aufkommende AfD, den Leuten geht's eigentlich gut, finde ich, ist man mit diesen Büchern von Kästner gerade ja sehr gut. Also die sollte man sich einfach nochmal durchlesen.
Ja, das würde ich auf jeden Fall bestätigen, weil auch gerade viele von den kleineren Texten just als Perspektive auf die Zeit auch mit nach heutiger Lesart wirklich zeitlos. Sie sind hochaktuell und vermitteln, glaube ich, auch qua jetzt der Authentizität des Autors nochmal eine Perspektive, die es wirklich lohnt, die sich nochmal anzuschauen, weil eben wirklich dahinter leider auch die Perspektive steht. Erich Kästner hat das alles erlebt. Er war bei der Bücherverbrennung selber persönlich mit dabei, ist auch wirklich unmittelbar angefeindet worden, noch in der Nacht der Bücherverbrennung. Und das sind, glaube ich, zeitgeschichtliche Dokumente, die nie ihre Bedeutung und den Wert auch verlieren. Also auch in der Schärfe, wie er es formuliert, in der Kürze auch. Man muss da jetzt nicht 100 Seiten lesen, um auf den Punkt zu kommen, sondern im Gegenteil, es sind teilweise Texte von 2 bis 3 Seiten Länge. Und allein das ist schon, glaube ich, ein Vorteil und eine Möglichkeit, sich dem zu nähern, auf eine ganz direkte und sehr authentische Art und Weise.
Ich glaube, es gibt auch noch einige wirklich sehr kritische Gedichte, wo er sich also wirklich so ein bisschen spöttisch auch über Adolf Hitler und die Nazis ausgelassen hat. Trotzdem ist es ja so, dass Erich Kästner eine Sonderrolle einnimmt bei den verbrannten Autoren, denn er ist nicht wirklich verfolgt worden. Er hat nur teilweise ein Berufsverbot gehabt, ist aber auch während des gesamten Zweiten Weltkriegs in Deutschland geblieben und hat auch teilweise noch geschrieben, also unter Pseudonym, aber er hat unter anderem für die UFA das Manuskript für den Film Münchhausen verfasst. Wie kann man sich das erklären, diese Sonderrolle?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin mit dieser Sonderrolle nicht wirklich an ein Ergebnis gekommen für mich so in der Bewertung, weil ich einerseits diesen Lebensweg unglaublich spannend finde, auch in Teilen sehr tragisch. Aber der Schritt am Anfang, der stand, den auch selbst einmal so charakterisiert hat, er kann sich gar nichts anderes für sich vorstellen, als eben zu bleiben, das zu dokumentieren, auch zu durchleben, zu durchleiden letztendlich. Also nicht den Weg zu wählen, den verständlicherweise viele andere gewählt haben mit der Emigration. Das ist, glaube ich, für ihn etwas ganz Individuelles, was, denke ich, auch nach wie vor wenig bekannt ist über Erich Kästner und auch letztendlich für ihn persönlich die ganze Dramatik und auch Tragik, die dahinter steht in den 12 Jahren, in denen er das durchleiden musste ja auch. Dann noch gepaart mit dieser Situation, dass er ja trotz allem dann weiterhin publizistisch tätig war, du hast es gesagt, er hat teilweise zum Beispiel das Filmdrehbuch für Münchhausen verfasst, also wirklich einer der bekanntesten und gleichzeitig auch in vieler Hinsicht durchaus problematischen UFA-Filme, ist mit seinem unter Pseudonym erschienen, aber dann doch letztendlich doch mit seinem Namen verbunden, was natürlich für sich gesehen schon die Frage aufwirft, und ich glaube, die ist auch zulässig, in welcher Form hat er sich eigentlich damit auseinandergesetzt, dass was er da tut, dass er letztendlich ja dann doch dem System ein Stück weit an der Stelle Vorschub leistet ja auch. Ich glaube sicherlich, dass ihm das sehr bewusst war. Und über die Gründe, glaube ich, warum er das getan hat, in letzter Konsequenz kann man wohl nur spekulieren, weil es darüber auch nach wie vor wenig Material gibt, worüber er selber spricht. Aber ich glaube, man muss zugestehen, dass die Situation, in der er war, 12 Jahre lang, glaube ich auch, dass man nicht zu leicht darüber urteilen sollte, warum er das getan hat. Und dass zumindest in den Zeugnissen, die jetzt auch nachträglich nochmal erschienen sind, auch deutlich wird, wie schwer er sich damit getan hat. Und dass er beileibe nicht jemand war, der das leichtfertig getan hat oder gar aus dem Impuls heraus zu sagen, mit einer gewissen Gleichgültigkeit da weiterhin zu publizieren, ohne sich um das Drumherum zu kümmern.
Ich glaube, es sind aber trotzdem teilweise auch wirklich ganz menschliche Gründe gewesen, die ihn dazu bewegt haben zu bleiben. Also unter anderem diese sehr enge Beziehung zu seiner Mutter, die ja auch dann auch zuerst noch gelebt hat und die er einfach nicht alleine lassen wollte. Und es gibt ja, den fand ich sehr aufschlussreich, diesen Film Kästner und der kleine Dienstag, der auch ganz sympathisch zeigt, wie also Kästner halt versucht hat, damals in Berlin weiterzuleben und fast daran zerbrochen ist, dass auch diese Kinderdarsteller der ersten Verfilmung sehr, sehr früh im Zweiten Weltkrieg gestorben sind.
Ja, ich glaube auch, dass das so ein Aspekt war, sogar für ihn ganz persönlich auch, der es so schwer gemacht hat, überhaupt für sich selber einen Weg zu finden, damit umzugehen. Wenn man dann nochmal betrachtet, die Kürze der Zeit, wie er mit den verschiedenen Kinderbüchern auch zu großem Ruhm gekommen ist, auch großer Bekanntheit, dann gleichzeitig immer auch schon seine journalistische Tätigkeit, die dann ihm sehr früh auch schon massive Probleme bereitet hat. Das für sich allein gesehen ist ja schon eine Situation, damit muss man erstmal umgehen, das für sich selber einordnen. Das dann noch gepaart mit dem fortgesetzten Berufsverbot bis hin in die Nachkriegszeit, wo er ja eigentlich in letzter Konsequenz nicht mehr hat anknüpfen können, zumindest an diesen großen Erfolg und an diese Popularität, die er zu Beginn seines Schaffens, seiner Karriere mal gehabt hat. Ich glaube, diese Phase seines Lebens, die ja auch sehr lange dann noch gedauert hat, nach Ende des Krieges, die muss man natürlich auch nochmal in Beziehung setzen zu seiner ganzen Lebensgeschichte, wobei man das jetzt nicht gleichsetzen kann damit, dass er keine wichtige Stimme gewesen wäre, auch im Nachkriegsdeutschland. Im Gegenteil, er hat sich ja schon sehr früh auch nach Kriegsende wieder positioniert gegen die Wiederbewaffnung. Er hat sehr früh auch wieder politisch sich geäußert zu diesem Bestreben nach Vergessen in den 50er Jahren, dieser Konzentration auf dem Wirtschaftswunder. Das war ihm immer ein Anlass dafür, sich auch zu äußern und zu sagen, er hat Erfahrungen gemacht eben in diesen 12 Jahren. Das macht ihn dann wieder so glaubhaft, glaube ich, auch zu sagen, er war die ganze Zeit da, er hat das alles dokumentiert und hat insofern, glaube ich, auch die Autorität gehabt, das einordnen zu können. Also insofern, insgesamt betrachtet, würde ich sagen, er ist dann insofern auch deswegen eine ganz besondere Stimme, eben weil er diesen speziellen Weg für sich gewählt hat.
Ich habe noch ein Gedicht gefunden, was ich sehr schön finde, was eigentlich auch, sagen wir mal, die Jugend oder das, was Kästner in seiner Kindheit geprägt hat, mitbringt, aber auch eben das, was ihn zu dem gemacht hat, der er war, nämlich zu einem Pazifisten. Das würde ich gerne noch vortragen. Das Gedicht heißt Jahrgang 1899. Der Jahrgang, wo er geboren worden ist, deswegen feiern wir ja den 120. Geburtstag. Wir haben die Frauen zu Bett gebracht, als die Männer in Frankreich standen. Wir hatten uns das viel schöner gedacht. Wir waren nur Konfirmanden. Dann holte man uns zum Militär. Bloß so als Kanonenfutter. In der Schule wurden die Bänke leer. Zu Hause weinte die Mutter. Dann gab es ein bisschen Revolution und schneite Kartoffelflocken. Dann kamen die Frauen wie früher schon und dann kamen die Gonokokken. Inzwischen verlor der Alte sein Geld, da wurden wir Nachtstudenten. Bei Tag waren wir Büroangestellt und rechneten mit Prozenten. Dann hätte sie fast ein Kind gehabt, ob von mir oder von dir, das weiß ich. Das hat ihr ein Freund von uns ausgeschabt. Und nächstens werden wir 30. Wir haben sogar ein Examen gemacht und das meiste schon wieder vergessen. Jetzt sind wir allein bei Tag und bei Nacht und haben nichts Rechtes zu fressen. Wir haben der Welt in die Schnauze geguckt, anstatt mit Puppen zu spielen. Wir haben der Welt auf die Weste gespuckt, soweit wir nicht vor Ypern fielen. Das ist auch ein bisschen die Geschichte von Fabian, die er da in diesem Gedicht erzählt. Und damit würde ich quasi auch mich vom Kästner verabschieden. Das ist meine Leseempfehlung, also die Gedichte. Ich empfehle Dr. Kästners Lyrische Hausapotheke und den Fabian nochmal. Und vielleicht hast du auch noch ein paar Empfehlungen, Kästner, zum Weiterlesen.
Ja, es ist vielleicht ein ganz prägnantes Beispiel für einen völlig zeitlosen Text, weil wir vorhin darüber sprachen, über die aktuelle Bedeutung Kästners, würde ich sehr empfehlen, einen sehr kurzen Text unter dem Titel Schwierigkeiten, ein Held zu sein. Ich glaube, in dem steckt alles von der persönlichen Erfahrung Kästners drin, zu Zeiten der Bücherverbrennung, zu seinem persönlichen Schicksal, aber auch zu seinem Vermächtnis, wenn man so will. Und das ist ein ganz kurzer Text, das sind nur 5 Seiten und da, wie gesagt, um sich zu nähern auch dem journalistischen, dem politischen Werk von Kästner, das wäre ein sehr guter Einstieg.
Also das ist die Empfehlung von Jens Bouyer und wir gratulieren Erich Kästner zum 120. und sagen, auch im Jahr 2019 macht es immer wieder Sinn, Kästner zu lesen. Ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne.